Ihr könnt Johannes 14 aufschlagen und dann Finger drin lassen und Matthäus Kapitel 13 auch aufschlagen. Da möchte ich den ersten Vers rauslesen für heute Morgen. Ich möchte heute Morgen gern nochmal einen Morgen verbringen mit unserem Thema Gott lieben. Und in Matthäus 13 erzählt Jesus ein Gleichnis, eine Geschichte. Und er sagt, das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Schatz. Also eine Geschichte von einem Menschen, der einen wunderbaren Schatz gefunden hat und dieser Schatz, der ist so wunderbar und so toll und so wertvoll, dass er bereit ist, dafür alles zu geben. Das ist ihm mehr wert als alles andere. Und Gott ist der Einzigartigste, er ist der Schönste, er ist der Wertvollste, er ist der Liebenswerteste, er ist der Anbetenswerteste, er ist unvergleichbar, er ist unbezahlbar. Und alles andere, alles Erschaffene ist eigentlich nichts im Vergleich zu ihm. Ist unvergleichbar. In Philippus 3 schreibt der Apostel Paulus, ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. Und in Epheser 3 schreibt er, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Oder Roland Werner übersetzt es so, den jede Vorstellung übersteigenden Reichtum von Christus. Paulus war ein Mensch, der diesen Schatz gefunden hat, der alles andere übertrifft. Er hat gefunden, dass Jesus so befriedigend ist, so wunderbar, dass alles andere im Vergleich zu ihm völlig verblasst und eigentlich wie nichts ist, wie Verlust eigentlich. Alles andere im Vergleich zu Jesus ist Minus und nur er ist im Plus. Das war so ungefähr die Weltsicht von Paulus. Ein Schatz finden. Und Liebe, echte Liebe beginnt eigentlich mit echter Wertschätzung. Jesus hat gesagt, wo dein Schatz ist, dort wird dein Herz sein. Und Gott ist der größte Schatz, den es gibt. Es gibt nichts Besseres, es gibt nichts Größeres, es gibt nichts Wertvolleres als ihn. Und der Schlüssel für unser Leben ist, dass wir ihn zu unserem Schatz machen. Dass wir unser Herz voll auf ihn ausrichten, wie dieser glückliche Mensch in diesem Gleichnis von Jesus, der den Schatz gefunden hat. Und wenn du Gott gefunden hast, oder vielleicht sollte man besser sagen, wenn er sich hat finden lassen, dann hast du den größten Schatz, den es gibt. Wenn du Jesus hast heute Morgen, dann bist du der reichste und der gesegnetste und der glücklichste Mensch, den es überhaupt geben kann. Unendlicher Reichtum. Und Gott lieben ist eigentlich natürlich, wenn wir wirklich sehen, wer er ist und wie er ist. Das ist die höchste Freude, Gott lieben. Wenn wir Gott lieben, dann sind wir wie ein Fisch, der im Wasser schwimmt, der in seinem Element ist. Wenn wir Gott lieben, dann sind wir in unserem Element. Dafür sind wir geschaffen, für diese Liebesbeziehung mit Gott von Person zu Person. In dieser Liebesbeziehung sind wir zu Hause und da sind wir erfüllt und heil. Das ist unsere höchste Berufung, Gott zu leben. Wir haben auch gesagt, das ist das wichtigste moralische Gebot oder die wichtigste Verpflichtung, die wir haben, Gott zu leben. Und es hat ganz wunderbare Verheißungen. Es wird unheimlich groß oder hoch belohnt. In Johannes 14, Vers 21 hat Jesus gesagt, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Also wer mich liebt, der wird mich kennenlernen, sagt Jesus. Wer mich liebt, den werde ich mich mehr und mehr offenbaren. Und den werden wir lieben, der Vater und ich. Wir werden ihn reinnehmen in diese Liebesbeziehung, die zwischen uns existiert in der Gottheit. Dann in Vers 23 sagt Jesus weiter, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Also intime Gemeinschaft mit Gott. Gottes Erfahrung. Und dann im Vers 27 wird er über Frieden sprechen, im Vers 28 über Freude. Wir könnten aber auch an Verse denken wie Römer 8, 28, wo es heißt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, dass Gott ihnen alle Dinge zum Guten mitwirken wird, denen, die er nach seinem Vorsatz berufen hat. Das ist auch eine Verheißung an die, die ihn lieben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Verheißungen lest, aber ich komme nicht so einfach los von diesem Thema, Gott lieben. Das beschäftigt mich momentan sehr. Ich will Gott kennen, ich will Gott erfahren. Und wenn Gott lieben der Weg dazu ist, dann will ich es lernen, ihn zu lieben. Ich will Gott lieben lernen und ich wünsche mir, dass wir das als Gemeinde mehr und mehr lernen, dass wir uns mehr und mehr in ihn verlieben und von ihm eingenommen sind und von ihm beeindruckt sind und uns um ihn drehen und nicht um uns. Ich habe ein Zitat gelesen diese Woche. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit vom Herrn weglenken, wird unsere Liebe anfangen zu erkalten. Es ist so einfach. Eine lethargische Gemeinde kann man zurückführen auf Herzen, die ihre Liebe falsch platziert haben. Der größte Schatz ist nicht mehr Christus, sondern etwas oder jemand anderer. Da haben wir auch die letzten Male drüber gesprochen. Gott lieben oder irgendeinen Götzen lieben. Gott lieben, die Frage, die ich noch habe, die noch so übrig war bei mir, ist, wie sieht das denn praktisch aus? Wie sieht das konkret aus? Ich meine, der große Rahmen ist klar, bestimmte Dinge sind ganz klar. Erstens, lieben ist nichts Gesetzliches. Also wir können nicht sagen, ja, Gott lieben ist gleichbedeutend, einfach ihm gehorsam zu sein. Ich denke, das ist Teil davon, aber das greift zu kurz. Nee, Gott lieben ist eine Reaktion auf das, wer er ist und wie er ist und das, was er für uns getan hat. Eine Reaktion auf seine Schönheit und auf seine Liebe zu uns. Und davon gibt es eigentlich immer mehr zu entdecken. Er ist unendlich schön. Er ist unendlich liebevoll. Epheser 3 betet der Paulus für die Gemeinde und er sagt, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, hier haben wir Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Aber diese Liebe zu ergründen, zu erfassen. Ich habe mal eine Geschichte gehört von einem Missionar in Pakistan, der verfolgt wurde, weil er von Dorf zu Dorf gezogen ist und das Evangelium verkündigt hat. Und irgendwann haben sie ihn einfach eingesperrt in irgendein Kellerloch und haben ihn da einfach verhungern lassen im Wesentlichen und verdursten lassen. Und als er später gefunden wurde, ich glaube, lag nur mal das Skelett von ihm da rum, aber sie haben gefunden, dass an der Wand eingraviert war ein Kreuz und darüber geschrieben die Höhe und darunter die Tiefe und die Breite und die Länge. Unendliche Reichtum, unendliche Tiefe von Gottes Liebe zu uns. Liebe Gottes hat diesen Menschen so erfasst, dass er bereit war, sein Leben zu geben. Und hey, wenn du sehen willst, wie sehr Gott dich liebt, dann schau aufs Kreuz. Das ist ein guter Anfang. Aber wie kann man die Erkenntnis übersteigende Liebe Jesu erkennen? Wie kann man was erkennen, was die Erkenntnis übersteigt? Was unsere eigene Fähigkeit übersteigt. Das ist so wunderbar für uns. Wie geht es? Na, wenn es meine Erkenntnis übersteigt, dann brauche ich Hilfe. Dann funktioniert das nur durch Offenbarung. Dass der Heilige Geist uns diese Wahrheiten offenbart, dass der Heilige Geist uns den Wert und die Schönheit Jesu und das, was er für uns getan hat, tiefer offenbart. Und dafür betet der Apostel Paulus. Und vielleicht sollten wir einfach auch dafür beten. Lass uns das einfach tun, jetzt gerade. Vater, wir wollen darum beten. Wir lesen hier von Dingen, die wir vielleicht gerade so ein bisschen anfangen zu verstehen. Wir kratzen so ein bisschen an der Oberfläche. Aber Herr, wir brauchen echt deine Hilfe. Ich möchte beten, dass du uns durch deinen Geist offenbarst, was es bedeutet, dich zu lieben, und dass du uns offenbarst, diese Höhe und die Tiefe und die Länge und die Breite von deiner Liebe, dass wir diese unergründliche Liebe ergreifen können und dass wir gewurzelt sind, Herr, in der Liebe, in unserem Herzen, in unserem inneren Menschen. Herr, hilf uns dabei, wir sind zu schwach für diese Dinge. Und ich möchte dich echt bitten, Herr, für mein Leben und für jeden Einzelnen hier, für uns als Gemeinde, dass du uns neuere, tiefere Offenbarung schenkst über diese Dinge. Wir wollen dieses Gebet des Paulus zu unserem eigenen Gebet machen, Herr. Herr, offenbar dich uns. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Zweite Sache, Liebe hat was mit Hingabe zu tun. Gott lieben hat was mit unserer Hingabe zu tun. Ich denke, wenn wir fragen würden, was bedeutet es, Gott lieben, wäre die Antwort, wenn wir es kurz zusammenfassen wollen, dass wir uns Gott hingeben, ohne irgendwas zurückzuhalten. Jesus wurde gefragt, was ist das größte Gebot im ganzen Gesetz? Und er hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, nicht halbherzig, und mit deiner ganzen Seele, oder Psyche ist das Wort im Griechischen, mit deinem ganzen Verstand, mit deinem Denken und aus deiner ganzen Kraft. So liebt dich Gott übrigens, und Gott möchte, dass du ihn so lebst. Also, wenn wir es zusammenfassen wollen, das Wichtigste, das Höchste, das Größte ist, dass wir Gott lieben mit allem, was wir sind und allem, was wir haben. Jesus sagt, dies ist das Größte und das Erste, das heißt das wichtigste Gebot. Und dann sagt er, das Zweite ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jedes langt auf zwischenmenschlicher Ebene, lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Aber in Bezug auf Gott, Gott lieben, da sagt er ständig mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit ganzem Verstand. Ich weiß nicht, vielleicht lieben wir uns selbst so. Aber Gott will so diese besondere Art der Liebe, der Hingabe. Gott will dich ganz. Gott will nicht, dass du irgendwie so mit ihm flirtest, so ein bisschen. Dass er irgendwas ist, was du seinem Leben so hinzufügst. Nee, er will dich ganz. Er will eine Ehebeziehung, einen Bund mit dir. Er will dich ganz für sich haben, exklusiv. Jesus möchte nicht nur Teil von deinem Leben sein, Jesus möchte dein Leben sein. Ist das nicht das, was der Paulus gesagt hat im Philipper 1, Vers 21? Das Leben ist für mich Christus. Das ist mein Leben. C.S. Lewis hat geschrieben, Gott will nicht einen bestimmten Teil deiner Zeit und deiner Aufmerksamkeit, er will auch nicht alle deine Zeit und Aufmerksamkeit, er will dich. Also Gott will nicht in erster Linie etwas von dir, sondern Gott will dich. Und wir können stille Zeit halten, wir können geben, wir können dienen, wir können anbeten, aber eigentlich alles aus falscher Motivation tun, auch. Aus irgendeiner anderen Motivation als unsere Liebe zu Gott. Wir können diese Dinge aus Gesetzlichkeit tun, weil wir irgendwas verdienen wollen. Wir können es aus Gruppendruck tun. Wir können es tun, weil wir sonst ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir es nicht tun. Oder wir können es tun, weil wir vor anderen gut dastehen wollen, weil, hey, das ist doch geistlich in der Gemeinde, oder, wenn man diese Dinge tut. Ganz viele verschiedene Motivationen. Aber ich glaube, wir könnten in Anlehnung an Römer 14 sagen, alles, was nicht aus Liebe ist, ist Sünde. Da steht, alles, was nicht aus Glaube ist, ist Sünde. Aber ich glaube, das hat noch viel miteinander zu tun. Jemand hat geschrieben, die sehr reale Gefahr von Gott nicht lieben ist, dass wir am Ende religiöses Verhalten praktizieren, ohne Leidenschaft oder Freude. Wir werden mehr und mehr wie Pharisäer. Gott geht es nicht in erster Linie um das, was du tust oder um das, was du gibst, sondern Gott geht es in erster Linie um dich persönlich. Gott hat dich nicht gerettet, weil er einen Diener haben wollte oder einen Steuerzahler haben wollte in erster Linie. Nee, er hat dich gerettet, weil er einen Liebhaber sucht. Dass du ihn, die Person Gott, liebst mit allem, was du bist. Jesus wollte von Petrus nicht wissen, hey Petrus, wie viel stille Zeit hast du gemacht die letzte Woche, wie viel hast du in der Bibel gelesen, hey Petrus, wie viele Menschen hast du für mich gewonnen, Petrus, wie viele Menschen hast du gedient. Er hat ihm eigentlich eine Frage gestellt, Petrus, liebst du mich? Und wenn ich ihm liebe, dann gehören all diese anderen Dinge auch dazu. Dann werde ich auch stille Zeit halten und ich werde auch beten und geben und dienen und anbeten und seine Gebote halten. Das wird ganz normal sein und ganz natürlich sein und das wird eine Freude sein. Aber ich lese nicht in der Bibel, weil ich muss, sondern weil ich beeindruckt bin von ihm. Weil ich ihn kennenlernen will. Und ich bete nicht, weil ich muss, sondern weil ich darf. Diesen Vorrecht, Gemeinschaft zu haben mit diesem wunderbaren Gott. Und ich diene nicht, weil ich muss, sondern weil ich möchte. Weil es gibt überhaupt keinen besseren Herrn. Also alles aus dieser Beziehung heraus und dann werde ich es mit einer ganz anderen Motivation tun. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Gott möchte nicht Gesetzlichkeit von uns. Und wir sind so leicht Pharisäer und fallen so leicht da rein. Also Gott lieben mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand, aus deiner ganzen Kraft. Heißt auch, echte Liebe nimmt uns völlig ein. Das geht nicht halbherzig. Das umfasst den ganzen Menschen mit unseren Denken und Gefühlen und unserem Willen, unseren Entscheidungen, an Emotionen. Vielleicht ist dieses Gottlieben aus ganzem Herzen und ganzer Seele und ganzem Verstand und ganzer Kraft, vielleicht ist das auch nur so eine Phrase, die eigentlich heißt, Gott lieben mit allem, was du bist. Also Gott auf allen diesen menschlichen Ebenen zu lieben. Und ich habe mich gefragt, was heißt es denn praktisch, Gott lieben mit meinem ganzen Herzen? Mit meinem ganzen Verstand, mit meinem ganzen Denken, mit meinem ganzen Kraft. Und die Abgrenzung von diesen Begriffen ist eigentlich gar nicht so einfach, wenn man sich ein bisschen tiefer damit beschäftigt. Ich meine, ich habe Autoren gelesen, für die ist das ganz klar und einfach, die sagen, okay, das Herz, das ist das Zielgerichtete in mir, das sind meine Entscheidungen, mein Wille und die Seele ist dann die Gefühle und meine Befindlichkeiten, die Sehnsucht, die sinnlichen Erfahrungen, die ich mache, und haben das alles so schön in ihre Schubladen reingetan, haben ihren Titel auf der Schublade drauf. Aber wenn man sich ein bisschen tiefer damit beschäftigt, findet man raus, die Wahrheit ist, es ist eigentlich nicht so klar. Diese Begriffe Herz und Seele überschneiden sich oft in der Bibel, genauso wie die Begriffe Geist und Seele sich überschneiden. Manchmal werden diese Begriffe synonym verwendet, manchmal drücken sie verschiedene Aspekte aus. Also zum Beispiel unsere Gefühle. Jesus hat gesagt, euer Herz werde nicht bestürzt. Redet nicht von der Seele da, sondern vom Herzen. Im hebräischen Denken wurde auch der Verstand dem Herzen zugeordnet. Also diese Dinge sind ein bisschen fließend. Man kann nicht so ganz genau den Menschen zerteilen und das kategorisieren. Vielleicht, wenn wir so sagen wollen, Geist, Seele, Herz, es spricht von unserem Innersten, so von unserem innersten Wesenskern im Wesentlichen, von diesem nicht materiellen Teil unseres Menschseins, vielleicht von dem Ich als Person. Oft in Verbindung mit Vorgängen, die in unserem Innersten abgehen. Das Wort Herz kommt über 750 Mal in der Bibel vor. Und ganz verschiedenen Kontext, manchmal im Kontext von Hingabe oder Bestimmtheit, von Überzeugungen, Werten, Entscheidungen, Gedanken, dem Gewissen, aber auch von Gefühlen, Leidenschaft. Wir haben gelesen, die Wohnung Gottes, Gemeinschaft mit Gott, all das spielt sich in unserem Herzen ab. Also diese Begriffe, die sind nicht so sauber zu trennen und zu definieren, so wie wir das gerne manchmal haben. Die Wahrheit ist, die Realität ist oft komplexer, als wir das in unseren Definitionen abbilden können. Und Sprache ist ja was Dynamisches. Da gibt es zum Beispiel einen Unterschied, wie diese Begriffe im Hebräischen und im Griechischen verwendet werden. Und dann nehmen Begriffe über die Zeit auch neue Bedeutungen an. Also ich denke, diesen Vers kann man wahrscheinlich am besten verstehen, wenn wir so verstehen, dass dieser Vers eine Zusammenfassung ist von dem ganzen Menschen. Also Gott lieben mit allem, was wir sind und allem, was wir haben. Ich glaube, das ist sinnvoller, als es irgendwie als eine, so eine saubere wissenschaftliche Definition für einzelne Bereiche unseres Menschseins zu sehen. Aber dennoch, glaube ich, ist es wertvoll oder kann es wertvoll sein, darüber nachzudenken, was es bedeuten kann, Gott zu lieben in verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Was es praktisch bedeutet. Und ich habe mir gedacht, vielleicht können wir das heute gemeinsam tun. Das mal so richtig praktisch werden lassen und das mal gemeinsam drüber nachdenken. Was bedeutet Gott lieben? Vielleicht fangen wir an mit unserem Willen oder unseren Entscheidungen. Was denkt ihr, was könnte es bedeuten, Gott zu lieben? Mit unseren Entscheidungen, mit unserem Willen. Wie könnte das praktisch aussehen? Was gehört da alles dazu? Je nach seinen Willen fragen. Ihm treu bleiben. Ja, Gott lieben mit meinem Willen, mit meinen Entscheidungen. Wenn man das Herz jetzt mal so.
Dankbar sein für das Schlechte.
Genau, dankbar sein. Ich denke, das hat viel damit zu tun. Seid dankbar für alles, sagt Jesus.
Demütig sein,
ja. Einstellung hat das mit unserem Willen zu tun.
Gehorsam sein.
Gehorsam sein, ja. Irgendjemand hat mal gesagt, unser Leben besteht aus der Summe unserer Entscheidungen. Also ich glaube, wir sind ja ständig mit dem konfrontiert. Mein Wille oder Gottes Wille. Und ich denke, jedes Mal, wenn wir sagen, wie Jesus, nicht wie ich will, sondern wie du willst, lieben wir Gott mit unserem Willen. Gebote, ja, hat man auch hier, ne? Wer meine Gebote hält, der ist es, der mich liebt. Seine Gebote halten. Uns zu entscheiden, zu vergeben zum Beispiel oder mich unterzuordnen, ihn zu bezeugen, dass wir das Reine, das Heilige wählen. Wählen, nicht zu lügen, nicht zu stehlen, nicht schlecht zu reden, all diese Dinge. Und es hilft mir, Selbstverleugnung und Gehorsam als Liebesdienst zu sehen. Wirklich bewusst zu machen, dass ich jedes Mal, wenn ich diese Entscheidungen treffe, nicht wie ich will, sondern wie du willst, dass ich sage, ich liebe dich, Jesus. Meine Entscheidungen sind Teil meiner Liebesbeziehung mit ihm. Denn ganz besonders wichtig sind auch diese Grundsatzentscheidungen. Dass wir sagen, ich will dich lieben. Ich will dich schätzen. Ich will dir glauben. Ich will dich anbeten. Ich will dich preisen. Ich will dich bezeugen. Ich will dir folgen. Du sollst mein Herr sein und nicht ich selbst oder sonst irgendwer anderes. Also diese Herrschaftsfrage klären. Ich will deinen Willen tun. Was gehört noch so zum Willen dazu? Wir werden schon Gott vertrauen, glaube ich. Seinen Verheißungen vertrauen. Das hat auch was mit Willen oder Entscheidungen zu tun. Ich entscheide mich, ihm zu vertrauen, einen Glaubensschritt zu machen, mit ihm zu rechnen, dass er das tun wird, was er gesagt hat. Vielleicht auch Disziplin sein, geistige Disziplin. Hat was mit Willen zu tun, oder? Stille Zeit zu halten, zu beten, ihn zu bezeugen. Fällt euch noch was ein? Erfahrung? Aha, okay. Also Erfahrung, Gottes Erfahrung stärkt eigentlich wieder unseren Glauben. Ich habe gedacht, vielleicht ist Fasten auch so ein Punkt, wie wir Gott lieben können mit unserer Entscheidung. Entscheidung, unseren geistlichen Hunger über den leiblichen Hunger zu stellen. Wenn wir fasten, beten wir eigentlich mit unserem Leib und sagen, Gott, ich hänge nur an dir. Ich spiele eigentlich den Verliebten. Manchmal ist es ein Glaubensschritt und dann folgt das Gefühl oft nach. Aber ich verhalte mich so, als wäre ich verliebt und als wäre er der Einzige, was zählt. Fasten hat eigentlich gar nicht so viel mit dem zu tun, was wir aufgeben, sondern mit dem, was wir suchen oder erlangen. Viel Zeit mit ihm verbringen, ohne Ablenkung. Deswegen lasse ich alles andere zurück. Okay, zweiter Punkt. Was könnte es bedeuten, Gott mit unserer Psyche zu lieben? Mit unseren Gefühlen, mit unserer Sinnlichkeit? Vielleicht nennen wir es mal so. Okay. Okay. Okay, das ist ein guter Punkt, ne? Dass wir uns nicht von unseren Gefühlen treiben lassen. Ich tue das, wonach ich mich fühle. Das ist wie übrigens, wie 99% der Menschen in dieser Welt leben. Nicht meine Gefühle leiten mich, sondern Gottes Wort, Gottes Wille. Hat eigentlich, das sehen wir schon wieder, wie sehr das zusammenhängt, hat wieder viel mit Entscheidungen zu tun. Ne? Und Hingabe. Aha, in die Stille gehen. Ich habe mir gedacht, Lobpreis hat viel mit Sinnlichkeit, mit Ausdruck zu tun, wenn wir Gott singen, vielleicht sogar die Hände heben, das hängt ja auch wieder mit meinem Leib zusammen. Tanzen, jubeln. Und ich meine, der eine Mensch ist emotionaler als der andere und wir müssen nichts produzieren. Aber auf der anderen Seite sind ja manchmal gerade die, die in der Gemeinde den Mund nicht aufkriegen oder die Hände nicht hochkriegen, dann die, die am lautesten schreien und jubeln und tanzen im Fußballstadion oder vom Fernseher. Also Gott lieben mit meiner Psyche, vielleicht bedeutet das so leidenschaftlich sein in der Anbetung oder wenn es um Gott geht, wie am Fußballplatz. Je nach meiner Persönlichkeit, je nach meinem Potenzial, sage ich mal. Aber hey, wenn du am Fußballplatz jubeln kannst, dann kannst du es auch im Gottesdienst. Dann kannst du auch deinem Herrn zujubeln, dann ist das dein Potenzial. Also vielleicht kann Gott lieben bedeuten, dass wir versuchen zu wachsen in diesem Ausdruck unserer Liebe und unserer Freude. Mein Lobpreis ist ja nicht einfach nur, dass wir irgendwie mitmachen und das Ganze über uns ergehen lassen, sondern wirklich versuchen es mit Leidenschaft zu tun, von ganzem Herzen. Was könnte es noch bedeuten, Gott mit meiner Psyche zu lieben? Was fällt euch noch ein? Was könnte das praktisch bedeuten? Aha, okay. Okay. Würde ich jetzt wieder eher den Entscheidungen zuordnen, aber irgendwie gehört ja alles so ein bisschen zusammen. Genau, freut euch ist ein Gebot in der Bibel eigentlich. Ich meine, Gottes Gebote sind gut, oder? Er sagt, freut euch. Das ist eine gute Sache, aber es ist auch eine Entscheidung oft.
Ich wollte sagen, dass die Dankbarkeit da nochmal reinkommt.
Aha. Aha, guter Punkt, Dankbarkeit. Vielleicht auch weinen, Emotionen zulassen, weinen über meine eigene Sünde vielleicht, über mein eigenes kaltes Herz. Barmherzigkeit, die Bibel spricht davon, dass wir trauern mit den Trauernden und lachen mit den Lachenden. Hat alles was mit Emotionen zu tun. Ich mich freue über das, was Gott getan hat. Wir sehen das in den Psalmen, ne? Psalm 31, Vers 8. Ich will jauchzen und mich freuen über deine Gnade, dass du mein Elend angesehen, die Bedrängnis meiner Seele erkannt hast. Ich will mich freuen drüber. Jesaja 61, Vers 10. Freuen, ja freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott. Denn er hat mich gekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan, wie der Bräutigam sich nach Priesterart mit dem Kopfschmuck und wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Also wir haben wieder einen Zusammenhang zwischen unserem Willen, unseren Entscheidungen, unserem Denken und unseren Gefühlen. Oft folgen unsere Emotionen unseren Entscheidungen nach. Also was soll ich tun, wenn ich mich nicht danach fühle, Gott zu loben oder anzubeten, zu singen? Was soll ich dann tun? Genau, tu's trotzdem. Tu's trotzdem. Das ist eine Entscheidung, eine Willensentscheidung. Preise Gott für seinen unendlichen Wert und für seine Liebe. Das ist nicht abhängig von meinen Gefühlen, wer Gott ist und was er für mich getan hat. Das ist schlicht und einfach eine Tatsache. Und dafür kann ich ihn preisen und loben, ob ich mich danach fühle oder nicht. Und ich glaube, Gott wird geehrt durch dein Verlangen, ihn anzubeten, und dich zu freuen in ihm, selbst wenn es noch nicht deiner Erfahrung entspricht. Aber oft folgt das nach, wenn wir diese Entscheidungen treffen. Es ist ein interessantes Studium, wenn ihr die Psalmen lest, dann verfolgt das mal ein bisschen so diese Stimmungswechsel. Ganz oft beginnen die Psalmen mit Wehklage und es ist alles so furchtbar und nein, mit mir ist es aus, es ist vorbei, meine Feinde haben die Oberhand, ich sehe keinen Ausweg, ich stücke in Elend und dann beginnt er über Gott nachzudenken und Gott zu loben und Gott zu preisen und am Ende ist er erfüllt und voll Zuversicht und voll Freude und voll Glauben. Und so ist es auch in unserem Leben. Gott anbeten mit unserer Psyche, was kann es noch bedeuten? Praktisch, für euch persönlich. Feinde lieben, oh ja. Wow. Aha. Beten, ganze soziale Komponente, ne? Kommunikation, ist eigentlich Beten. Auch mit anderen Menschen. Gehört vielleicht auch in den Bereich rein. Jesus hat gesagt, was ihr dem Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Das ist eine Art, wie wir ihn lieben können. Wie wir, wenn wir andere ermutigen und trösten und ermahnen, besuchen, umarmen, ihnen zuhören, ihnen dienen, dann umarmen wir Jesus eigentlich. Dann lieben wir ihn, dienen ihm. Irgendwer wollte noch was sagen, ne? Ja. Mit einer ewigen Perspektive, ne? Wieder. Ich habe auch gedacht, vielleicht gehört es auch zu diesem Bereich Psyche, überhaupt einen Appetit oder einen Hunger nach Gott zu entwickeln. Und oft haben wir den nicht so, weil wir schlicht und einfach abgefüllt sind mit dem Fastfood dieser Welt. Ich glaube, irgendwer von euch hat auch gesagt, in die Stille gehen, mal runterkommen, sich auf Gott ausrichten. Ich möchte es mehr lernen, wirklich Gott zu schmecken, zu genießen, ihn zu genießen mit meinem Leben. Der Jonathan, der wacht zurzeit immer irgendwann nachts auf und dann das Einzige, was er in seinem Sinn hat, ist Mama, Mama. Und dann holen wir ihn zu uns ins Bett. Und das ist so schön. Dann liegt er neben uns und ist so glücklich und lacht und strahlt und genießt es. Und die Mama, der Papa, wir freuen uns drüber. Ich muss ehrlich sagen, ich genieße es auch. Und ich glaube, das ist Gottes Herz. Dass wir so werden wie die Kinder. Dass wir lernen, einfach ihn zu genießen. Es freut den Vater. Fällt euch noch was ein zu dem Bereich Psyche, Gefühle?
In allem, wenn die zur Ruhe kommen, in allen Umständen auch, vielleicht auch bei den ungeklärten Umständen.
Aha.
Ja. Weißt du, er regelt die Dinge, auch wenn sie offensichtlich nicht für die Gefühle, wenn man nicht weiß, wie.
Aha. Vertrauen, ja. Also ich weiß nicht, ob man so verallgemeinern kann, das kann ganz viele verschiedene Ursachen haben, aber ich denke, wahrscheinlich der Grund, warum so viele psychisch krank sind, ist, weil die Psyche nicht richtig ausgerichtet ist. Ne? Weil sie wie Fische außerhalb des Wassers irgendwie dahin hopsen, nicht in ihrem Element sind, nicht in Gott sind. Ja. Das hat sicher was damit zu tun. Ich meine, manchmal hat es schlicht und einfach körperliche Ursachen, ne? Dass die Chemie nicht stimmt und dann geht es mir psychisch nicht gut, mit der Wechselwirkung zwischen Leib und Körper und diesen Dingen. Also ich denke, man darf das Ganze nicht, sag mal, zu simpel sehen. Oder vielleicht sagen, jeder, der psychisch krank ist, hat ein Problem mit Gott. Ich denke, das wird es auf jeden Fall, wird viel zu weit gehen. Das wäre nicht richtig.
Ja, wir sind kein Sinn im Leben. Gott gibt uns Sinn. Hm.
Ja.
Jesus, ja, das ist der Sinn.
Obst. Ja. Amen, das hat auf jeden Fall was damit zu tun. Okay, nächster Bereich, Verstand. Gott liebt mit unserem Verstand oder mit unserem Sinn, mit unseren, sag mal, kognitiven Fähigkeiten. Was könnte das praktisch bedeuten? Okay, Bibel studieren, Bibel lesen, ja, unser Denken füllen mit seinem Wort. Vielleicht systematische Theologie. Wie ist Gott? Was will Gott? Ich erforsche mal sein Wort. Das hat sicher was damit zu tun, Gott kennenlernen, nach Gott forschen, lesen, ja. Was noch?
Zu erkennen, dass ich eigentlich nichts weiß.
Okay. Aha, das ist auch eine hohe Erkenntnis, ne? Ich weiß, dass ich nichts weiß. Deswegen braucht man seine Offenbarung, sein Wort. Gott lieben mit unserem Denken. Das gehört noch alles dazu. Denk überhaupt nachdenken über diese Welt oder über unsere Existenz, mit einem christlichen Sinn, sage ich mal, von der biblischen Perspektive. Kannst du machen, egal was du machst in deinem Leben. Ich glaube, es gibt sowas wie eine christliche Psychologie oder christliche Soziologie oder christliche Politik, christliche Wirtschaftssicht. Nicht, dass die Bibel das schwarz auf weiß, aber ich denke, wir finden gute Prinzipien und auch das kann was mit unsere Liebe zu Gott zu tun haben, wie wir die Welt sehen, wie wir an Dinge herangehen. Ich glaube, wir müssen als Christen unseren Kopf nicht irgendwo bei der Kirchentür abgeben und sonst so denken und leben, wie die Welt lebt. Nee, wir können Gottes Wort mitnehmen in jeden Bereich unseres Lebens. Uns Gedanken machen, wie könnte das aussehen? Aus christlicher Perspektive. Forschen, Wissenschaft hat alles mit Denken zu tun. Eigentlich geht es darum, seine Wunder in der Schöpfung zu entdecken. Eine Naturwissenschaft. Einfach seine Wunder zu entdecken, die ja da sind. Hat einen Freund, der hat Mathematik studiert und der war total begeistert. Er hat mir mal so erzählt, ganz begeistert, wie sehr Gott sieht in der Mathematik und die Ordnung und wie alles. Wow, also ganz toll, wer dafür einen Kopf hat. Staunen über Gott. Der Astronom Johannes Kepler hat gesagt, das Forschen der Naturwissenschaft ist ein Nachdenken der Gedanken Gottes. Also ich kann forschen. Gott lieben durch mein Forschen. In meinem Sinn. Vielleicht gehört auch Apologetik dazu. Vernünftige Argumente für deinen Glauben zu finden. Ich lese gern mal irgendwie so ein Buch von C.S. Lewis oder einen großen, tiefen christlichen Denker von dem Kaliber, wo ich mal erstmal dann jeden Absatz zweimal lesen muss, um wirklich zu erfassen, wovon er spricht. Aber ja, mein Denken herauszufordern. Was könnte es noch heißen? Gott lieben mit meinem Denken. Meinem Sinn. Wie könnte das praktisch aussehen?
Das ist das, was ich verstanden habe, dass ich das mit anderen teile. Aha. Und mit denen auch darüber spreche und mich austausche, was haben die zum Beispiel aus einer bestimmten Bibelstelle verstanden.
Sehr gut. Ja, das Teilen, was ich erkenne. Das stärkt die Gemeinschaft. Das stärkt den Glauben von anderen. Vielleicht auch auswendig lernen, hat was damit zu tun. Ne? Gottes Wort, Bibelverse auswendig lernen oder mich erinnern. In Psalmen lesen wir das oft. Vergiss nicht seine Wohltaten. Erinnere dich an das, was Gott getan hat. Auch das ist eine kognitive Leistung und so kann ich Gott lieben. Vielleicht können wir sagen, überhaupt erstmal unser Denken auf Gott ausrichten. Meine Gedanken auf ihn zu lenken. Im Kolosser 3 steht, sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Ich habe mir auch gedacht, ja, geistlicher Kampf in meinen Gedanken gehört eigentlich auch dazu, Gott zu lieben, mit meinem Sinn, mit meinem Denken, meine Gedanken rein zu halten. ihm zu unterwerfen. In 1. Korinther 10 steht, wir zerstören Vernünfteleien. Also Philosophien hier, was die Leute sich so ausdenken. Menschliche Weisheit. Wir zerstören Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Epheser 4 steht erneuert. Dass wir erneuert werden in dem Geist eurer Gesinnung. Römer 12, 2. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Lasst euch nicht in die Form dieser Welt pressen, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also unser Denken, Gottes Denken anzugleichen, seinem Wort. Unser Denken, unseren Sinn zu eichen eigentlich. Es hat was mit Gott lieben zu tun. Paulus hat gesagt, wir haben den Sinn Christi. Ich wünschte, ich könnte es immer sagen. Es wäre wunderbar, den Sinn Christi haben. Gedanken rein zu halten. Sag mal, wenn dieses halbnackte Mädel mit dir vorbei läuft, den Blick und deine Gedanken davon wegzurichten auf was anderes. Das ist vielleicht eine praktische Form, wie ich Gott lieben kann mit meinem Sinn, mit meinen Gedanken. Anna hat es vorhin schon gesagt, danken. Hat auch was damit zu tun. Seid dankbar für alles. Was gehört noch für euch dazu? Gott lieben mit unserem Sinn. Meine kognitiven Fähigkeiten.
Ja, auch mein bewusster Wandel. Hier in diesem Leben, ja, das ist auch einfach Vorbild zu sein. Das heißt auch als Vater für meine Kinder. Ja, wie auch Paulus gesagt hat, es geht nicht darum, ich mache das nicht, weil das nicht weil ein anderer dadurch zu Fall kommen kann.
Guter Punkt.
Ich kann jetzt gerade das Beispiel mit meinen Kindern. Die lernen doch das, was ich ihnen vorlebe. Und nicht das, was ich ihnen sage. Ja, ich kann oft genug sagen, ich bin ein Kirschbaum und ich bringe Kirsche vor. Wenn ich aber ein Birnbaum bin, bringe ich niemals Kirsche.
Ja. Das mit unserer Hingabe zu tun. Ja, Vorleben, Vorbild sein. Ich habe auch gedacht, vielleicht so dieser ganze Bereich von Kreativität. Das ist schon wieder sehr vermischt, aber vielleicht gehört das auch dazu. Kreative Seite an mir, Gott anzubeten und zu lieben damit. Wenn ich Lobpreislieder oder Gedichte für ihn schreibe oder etwas male, etwas gestalte für ihn und zu seiner Ehre. Vielleicht auch Fotografie. Ich sage, ich will was abbilden von der Schönheit, von dem, was er geschaffen hat. Das weist mich und andere Menschen ein Stück weit auf ihn hin. Wie wunderbar ist der Schöpfer, wenn die Schöpfung so schön ist, das irgendwie einzufangen.
Nur wunderbar aufdauen, was ganz herrlich ist.
Ja.
Das, wenn man sich das dann auf dem Bildschirm oder auf dem großen Fernseher anguckt, das ist wirklich, tut der Seele gut und was sieht, da ist das Denk drin. Woher kommt das System, bitteschön?
Ja, ich mache das auch mal gerne, irgendwie so Libellen oder ich gehe damit allen auf den Nerven, wenn ich hier eine halbe Stunde lang durchs Gemüse hopse, um irgendwo eine Libelle zu fotografieren. Aber wenn man dieses Fiedern in der Großaufnahme anschaut, das ist unglaublich, was Gott da geschaffen hat. Die Vielfalt, die Schönheit, ja. Genau, deswegen muss man so lange hinten nachlaufen. Ja, Kreativität, vielleicht ein Geländespiel zu planen oder sich auszudenken für Praiseland. Das ist eine Art, wie ich Gott lieben kann mit meinem Denken. Vielleicht, was die Carina macht, hier ein Anspiel für Weihnachten sich auszudenken. Oder vielleicht ein Computerprogramm zu entwickeln zur Ehre Gottes. Leute, die hier diese Beamer-Programme entwickeln und so, dass wir hier Lobpreis-Songs schön an die Wand werfen können oder ich meine alles, was wir tun. Fällt euch noch was ein? Was könnte noch dazu gehören? Gott lieben mit unserem Sinn, mit unserem Denken.
Ja, auch andere Menschen lieben, die man eigentlich nicht lieben. Also, die mit Gottes Liebe zu lieben.
Ja. Okay, lass uns, ja. Lass uns über den vierten Punkt nachdenken. Was könnte es heißen, praktisch Gott mit meiner ganzen Kraft zu lieben? Wie könnte es praktisch aussehen? Was heißt es? Missionseinsätze, okay, ja. Nachbarschaftshilfe, aha. Ja. Ich habe mir so gedacht, es können zwei Dinge sein. Eine Sache ist meine Willenskraft. Manchmal ist es eine Kraftanstrengung, Gott zu lieben, vielleicht in dem Sinn, Gott treu zu bleiben. Und zweiter Aspekt, was mir so gekommen ist, ja, ist auch genau das hier. Gott lieben mit meiner Kraft, mit meinen ganzen Fähigkeiten sozusagen, mit meinen Möglichkeiten, mit meinen Ressourcen, mit meinen Talenten. Also zum Beispiel, dass ich meinen Job für ihn tue. Kolosser 3 steht, was immer ihr auch tut, arbeitet vom Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet, ihr dient dem Herrn Christus. Siehst du das so? Siehst du deine Arbeit als Liebesdienst für Gott, als Gottesdienst, als Anbetung? Ich möchte euch herausfordern, das zu tun. Es macht einen riesen Unterschied. Ne? Es gibt ja diese Geschichte von diesen zwei Typen, die eine Mauer bauen und der eine ist total missmutig und der andere ist total fröhlich dabei und sie fragen den ersten, ja, was machst du hier? Und er sagt, ah, ich baue eine Mauer. Und sie fragen dem zweiten, was machst du? Und er sagt, ich baue eine Kathedrale zur Ehre Gottes. Das macht einen Unterschied aus. Bach, der Komponist, hat unter jede Komposition die Worte oder die Buchstaben SDG geschrieben, Soli Deo Gloria, Gott allein zur Ehre. Das war seine Anbetung, das war sein Liebesdienst an Gott, diese Gaben, die er da benutzt hat. Denkt an den David Alaba, der mit dem Shirt hier Interviews gegeben hat, meine Kraft liegt in Jesus. Ich bin Fußballer für Jesus. Hey, das kannst du auch mit deinem Beruf tun. Beruf ist Berufung, das steckt schon im Wort drin eigentlich. Das für Jesus tun. So kann unser ganzes Leben eigentlich Anbetung sein und Gottesdienst sein, wenn wir es für Jesus tun. Das ganze Leben Teil unserer Liebesbeziehung mit ihm. Ich meine, wenn wir gerade diese alltäglichen Dinge ausklammern, die Kleinigkeiten ausklammern, wenn wir alle Kleinigkeiten ausklammern oder Gott ausklammern aus den Kleinigkeiten unseres Lebens, unseres Alltags, dann klammern wir ihn wahrscheinlich aus 95% unseres Lebens aus. Also Jesus mitnehmen in diese Dinge. Red mit ihm über deine Kinder oder über das Angebot, was du gerade schreibst oder das Hemd, das du bügelst oder den Hasen, den du da im Feld siehst. Oh wow, Jesus, das ist aber jetzt cool, dass ich den Hasen sehen kann. Das hast du toll gemacht. Oder red mit ihm über den Döner, den du isst oder das Fußballspiel, das du anschaust. Warum nicht? Wir leben in seiner Welt. Er ist interessiert an allem, er ist interessiert an uns. Gott lieben mit unserer ganzen Kraft, was kann das bedeuten praktisch? Aha. Ja, so dran zu bleiben mit der Willenskraft. Wieder, ja. Anna hat gesagt, Mission, Gaben, Zeit, Geld, alles was ich habe, was ich in meine Ressourcen, was ich in das Reich Gottes, in den Bau vom Reich Gottes einbringen kann. Mission, ich gehe auf einen Missionseinsatz oder vielleicht unterstütze ich einen Missionseinsatz, wenn ich nicht selber gehen kann. Jüngerschaft, Evangelisation unterstützen, vielleicht irgendwas Praktisches zu bauen oder zu tun, wenn das meine Gabe ist, Kindern zu dienen. Vielleicht habe ich ein Händchen oder eine Gabe dazu. Und letzte Woche über unser Geben gesprochen, Gott mit meinen Finanzen anzubeten. Oder wir könnten auch an Zeit denken als eine Ressource, die wir haben, als eine Möglichkeit, die wir haben, dass ich mir Zeit nehme für Gemeinschaft mit ihm oder für andere Menschen, dass ich meine kostbare Zeit opfer, vielleicht um meinen Kindern zu dienen, einfach mal mit meinen Kindern zu spielen, dass sie zu lehren. Wisst ihr, unsere Kinder lehren ist nicht Aufgabe der Gemeinde, sondern der Familie, der Eltern zuallererst, sie im Herrn zu unterweisen. Das ist, wie ich Gott leben kann, mit meiner Kraft, meine Frau zu leben. All diese Dinge. Praktische Dienst an anderen, vielleicht jemanden das Auto zu reparieren, jemanden zu kochen. Hier Renate zum Beispiel. Gott zu lieben mit meiner ganzen Kraft. Und das Wunderbare ist, dass es nicht beschränkt ist auf meine eigene Kraft eigentlich. Weil meine eigene Kraft ist sehr, sehr beschränkt. Aber wir haben auch die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Petrus schreibt davon im 1. Petrus 4, er sagt, wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit ihm allen Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also aus der Kraft, die Gott darreicht. Jesus, ich tue es für dich und ich tue es mit dir. Das ist so ein gemeinsames Liebesprojekt. Gott lieben mit meiner Kraft. Fällt euch noch irgendwas ein? Zum Thema Kraft. Gott lieben mit meiner Kraft. Bitte? Dienst in der Gemeinde tun, ja. Jeder Christendiener, ne? Das ist eigentlich unsere Berufung. Okay, zusammenfassend, kommen wir zum Schluss. War nicht super strukturiert heute, mehr so Brainstorming. Aber vielleicht haben wir einander einen oder anderen Gedankenanstoß gegeben, was es praktisch heißen könnte, Gott zu lieben. Und ich weiß nicht, was euch mehr angesprochen hat, dieser Gedanke, Gott als ganze Person zu lieben, mit allem, was du bist und hast, mit voller Hingabe oder unsere Persönlichkeit vielleicht so ein bisschen zu zerpflücken, ein Stück weit und über verschiedene Bereiche unseres Lebens und unserer Existenz nachzudenken. Ich hoffe, dass euch irgendwas angesprochen hat. Dass der Heilige Geist es jeden von uns persönlich macht. Vielleicht nur für einen Bereich. Du sagst, okay, ja, da, das war ein guter Punkt, was er oder sie gesagt hat. So könnte ich ihn vielleicht noch besser leben oder noch mehr leben. Ich möchte uns alle einfach ermutigen und herausfordern und bitten, lasst uns es neu lernen, Gott zu lieben. Als einzelne Jünger Jesu, aber auch als Gemeinde Jesu. Gott will vor allem uns. Und ich glaube, wenn wir lernen, Gott zu lieben, dann wird es auch ganz viele andere Dinge lösen, die vielleicht gar nicht damit in Verbindung stehen, erstmal in unserem Denken. Mögen wir das lernen, dass wir unser ganzes Leben durch diese Brille der Liebe zu Gott sehen und alles in Beziehung zu ihm sehen und bringen. Immer in dem Bewusstsein, dass es nicht um Gesetzlichkeit geht. Wir können Gott nicht aus unserem Fleisch lieben, aus eigener Kraft. Wir brauchen den Heiligen Geist, dass er uns motiviert und inspiriert und befähigt. Und möge der Herr uns das schenken, dass wir auch da wachsen, ganz neu in der Abhängigkeit von ihm. Ich möchte euch zum Abschluss ein Zitat vorlesen von Brian Broderson, Calvary Chapel Pastor, was er in seinem Blog geschrieben hat, diese letzte Woche. Schreibt über Erweckung eigentlich. Er schreibt, eine persönliche Erweckung wird in jedem Mann oder jeder Frau geschehen, die sagt, Jesus sei Herr über alles. Das Gebet von einigen kann man so ausdrücken: Herr, ich will an den Ort meiner ersten Tage als Christ zurück. Ich will diese Leidenschaft und das Feuer. Ich will wieder, dass du die Priorität in meinem Leben bist. Erweckung wird zu uns persönlich kommen, wenn wir ihn suchen. Und wenn wir persönliche Erweckung erfahren, wird es andere berühren. Und er schreibt dann davon, dass die große Erweckung in Wales Anfang des 20. Jahrhunderts einfach damit begann, als eine einfache, neubekehrte Frau in einem Treffen aufgestanden ist und so in völliger Reinheit und Ernsthaftigkeit gesagt hat: Ich liebe den Herrn Jesus von meinem ganzen Herzen. Das hat andere inspiriert und das hat eine Erweckung ausgelöst. Kannst du sagen, ich liebe Jesus Christus mit meinem ganzen Herzen? Kannst du ehrlich sagen, Gott oder Herr, so gut ich weiß und so gut ich kann, bin ich völlig für dich verfügbar und bin ich völlig hingegeben, deinen Willen zu tun? Wenn du das nicht mit Überzeugung sagen kannst, schlage ich vor, dass du Erweckung brauchst. Hat mich angesprochen. Ich brauche Erweckung. Lass uns darum beten. Zum Abschluss. Vater, du bist der Wunderbarste, du bist der Herrlichste, du bist der Größte, du bist der Wertvollste im ganzen Universum, unser Herr und Gott. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns diese Erweckung schenkst in unseren Herzen. Dass du diese Liebe zu dir ganz neu entfachst, Herr. Dass du uns Offenbarung schenkst, wenn wir dein Wort lesen, dass es uns ergreift, dass wir ganz neu lernen zu staunen und beeindruckt zu sein von dir und dem, was du für uns getan hast. Hilf uns, Herr, erfüll uns mit einem Heiligen Geist und lehre uns, dich zu lieben, Herr. Mach's uns persönlich, was das für uns konkret und ja, persönlich heißt in unserem Leben diese kommende Woche. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Der Herr segne euch und er schenke euch das, wirklich gestärkt zu werden an eurem inneren Menschen. Und dass ihr die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus ein Stück weiter erfassen könnt. Ein Stück weiter in ihm verwurzelt werdet diese Woche. Amen.